things are looking good. Coming up on entry. Vehicle reports entry interface. We're beginning to feel the atmosphere as we go in here. It is reporting that we are seeing G's on the order of 11 to 12 Earth G's. Mega Russell 2 is starting. We are now getting telemetry from Odyssey. We should have parachute deploy around Mach 1.7. The parachute is deployed. We are decelerating. CHLSEP has separated. We've found the ground. We're down to 90 meters per second at an altitude of 6.5 kilometers descending. Standing by for batch shell separation. We are in powered flight. We're at an altitude of 1 kilometer descending. Standing by for Sky Crane. Sky Crane has started.
Single to us, he remains strong.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Thumbnails.
Comport Nummer 332, MS Landung oder MSL Landung, wie auch immer. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 232. Comport, den ich am heutigen, ja jetzt wird es gerade nieselig, Freitag, dem 10. August 2012 aufgenommen habe. Was haben wir?
Ja. It is 10:46.
Jawohl, weil es jetzt nämlich gerade nieselig wird. Weil die Wettervorhersage das nämlich schon vorhergesagt hat. Ping-Ping-Schuhe. Das hat die Wettervorhersage nicht vorher gesagt. Das Intro nebenbei ist das offizielle JPL-Video zur Curiosity-Landung gewesen. Inklusive Soundeffekten. Im Original waren das ja 7 Minutes of Terror und die haben dann auch 7 Minuten gedauert und nicht 2 Minuten. Und ohne Soundeffekte, wobei bei den Soundeffekten da im Video halt zu sehen ist, wie sie sich vorgestellt haben, was denn da gerade abgeht. Aber ja. So, und was ihr hier aber auf die Ohren kriegt, ist nicht nur ein landender Mars-Rover, sondern wieder die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik und ein Teil Tech inklusive Space-Meldungen und einem Augen-Update, was nicht so erbaulich ist. Und was ihr hier jetzt hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die Tech-Mafia-Space-Ecke. Nur echt mit ein paar Fanboy-Nachrichten, ein paar Mafia-Meldungen, zwei Space-Meldungen, eine Jubel, eine Nicht-Jubel. Und einer Hugenmeldung und der CCC kommt auch drinnen vor. 16 Grad, partly sunniger. Ich bringe heute den Tag im Teil partly zu. Cool greetings. Die 16 Grad Windchillen wie 17, Comfort Level wie 16 und der Wind macht irgendwas zwischen 15 und was waren es, 23 km/h aus Nordwest. Da wird man jetzt vom Motorflugzeug nichts, aber in Teil 2 hatte ich eh keins. Ja, so. Dann hätten wir da mal die Fanboy-Ecke, die da mit Akkuschwerden losging, weil nämlich eine zunehmende Anzahl an MacBook-Besitzern klagte, dass nach dem Umstieg auf die jüngste Mac OS X Betriebssystemversion Mountain Lion. Fangen wir das mal mit richtiger Aussprache an. Also, eine zunehmende Anzahl an MacBook-Besitzern klagte nach dem Umstieg auf die jüngste Mac OS X Betriebssystemversion Mountain Lion. 17.8 über Akkuprobleme. Die vom System gemeldete Akkulaufzeit soll deutlich geringer sein als noch unter dem Vorgänger Lion alias 10.7. In einigen Fällen soll der MacBook-Akku doppelt so schnell zur Neige gehen wie zuvor gewohnt. Zudem berichten einige über stärkere Wärmeentwicklung bei ihren MacBooks und häufig hochdrehende Lüfter. Kann ich jetzt persönlich alles nicht bestätigen. Die Spekulationen für die Ursache reichen von Fehlern bei Dateizugriffsrechten über erhöhte CPU-Nutzung, unter anderem von Anwendungen im Leerlauf, bis hin zu Netzwerkproblemen. Im Apple-Forum kursierende Lösungsvorschläge wie die Neuinstallation des Systems, dem Reset des System Management Controllers, SMC, der Reparatur von Zugriffsrechten oder der Abschaltung von PowerNap helfen offenbar nicht. Ars Technica hat dann auch nachgeguckt und meint, Apple wäre bereits auf der Suche nach der Ursache und tauscht sich dafür offenbar mit betroffenen Anwendern aus. Noch scheint das Problem aber ungelöst. Ja, aber ich meine, wenn es da Akkuprobleme gibt, das kennen wir schon. Dann wirft Apple da mal einen Blick drauf, macht da allerdings kein großes Buhai drum und irgendwann kommt dann ein Update, wo das dann gefixt sein soll. Wobei ich im Moment gerade schon festgestellt habe, dass mein 3GS tagsüber sich dann doch schon ziemlich weit runterleert. Habe ich, sag mal, kürzlich nach einem Arbeitstag bei irgendwas in 20% wiedergefunden, hat aber den ganzen Tag nicht aktiv was tun müssen. Aber ja, gut. So, dann gibt's SafeS. Habe ich dann einfach mal mit 2S geschrieben, weil SafeS in Mountain Lion nämlich eine neue Funktionsschwankung aufweist. Also erstmal ist es überhaupt wieder da als Funktionalität. Ursprünglich war es ja mal mit 10.7 abgeschafft worden, so von wegen, ja, nee, du brauchst die Dateien gar nicht mehr speichern, das Speichern, das übernehmen wir für dich. Drüber nachdenken musste nicht. Und wenn du eine Datei schon mal irgendwo gespeichert hast, hey, dann packen wir doch einfach die neue Version dahin. Und wenn du eine andere Version haben willst, dann kannst du hier da, ne, Versionsinterface. Am Anwender gesagt, nee, wollen wir nicht. So, und jetzt ist also eine SafeS-Funktion da, die hat aber eben eine Funktionsschwankung, indem sie nämlich erst die Datei unter dem alten Namen überschreibt, bevor sie die Datei unter dem neuen Namen dahin legt. Oder anders ausgedrückt, huch, SafeS speichert beides. Das ist zumindest nicht offensichtlich erwünschtes Verhalten. Also leuchtet mir nicht ein, wieso das ein Nichtfehler sein sollte. Von daher hoffe ich ganz stark mal, dass die Funktion dann bei nächster Gelegenheit mit einem OS-Update behoben wird. So, nun verwende ich SafeS mit irgendwie Systemen, die auch Versions können, so selten. Das Einzige, was ich in SafeS habe, ist Audacity, wenn ich die Podcast-Projekte speichere. Und der kommt ganz ohne Versions aus. Von daher, ja. So, dann gibt's ein Dockdate. iMore has learned that Apple intends to update their entire lineup of iOS device products to support the new miniaturized dock connector and to do it as early as the rumored September 12th special event this fall. Also, iMore gerüchtet, alle iOS-Geräte würden aktualisiert, inklusive einem noch nicht ganz ein Jahr alten iPad, was dann schon ersetzt werden würde durch ein neues iPad. Was mir da allerdings eben gerade auffiel, nachdem mir eben wieder ein Gerücht über den Weg gehuscht ist, von wegen, es wären da irgendwie Batterieteile vom nächsten iPhone aufgetaucht. Ich habe überhaupt nichts von Gerüchten gesehen, von Teilen, von dem nächsten Nano, vom nächsten Touch-iPod, von einem angeblichen Mini-iPad, von einem angeblichen Nicht-Mini-iPad. Da sind, also wenn da Teile aufgetaucht sind, die nicht in den Gerüchterstatterlisten gelandet. Und nachdem die sicher über jedes Gerücht den Mund fusselig schreiben, wundert mich das schon, dass ich da nichts von gelesen habe, wenn da angeblich Teile existieren sollten. Oder anders ausgedrückt, das riecht mir nach, nö. Also selbst von einem Nano sehe ich da nichts. So, mal ganz davon abgesehen, als ich das Gerücht gesehen habe, habe ich das erstmal genommen und ein Nö hinterher geworfen. Ich bin zwar nicht Herr Dellrimpel, aber ich glaube da nicht dran, dass sie das gesamte Geräte-Line-up nehmen. Weil also mindestens beim iPad ist noch fast ein halbes Jahr an Luft drin, bis das nächste Update, nämlich im Januar, im Jahresrhythmus fällig wäre. Und ein kürzer als Jahresrhythmus würde mich sehr überraschen. Weil dann nämlich alle Leute, die das iPad dritte Generation, das mit dem retinierten Display gekauft haben, darüber unglücklich wären. Und so blöd ist Apple tendenziell eher nicht. Aber, warten wir es mal ab. So lang ist der 12. September jetzt auch nicht hin. Am Montag gab es dann iOS 6 Beta 4. bis Montagabend an Entwickler ging und dann auch sehr schnell eine Meldung die Runde durch die Gerüchterstatter machte, wo dann putzigerweise auch Nicht-Gerüchterstatter plötzlich drauf aufgesprungen sind. Da wäre nämlich keine YouTube-App mehr drin. So, nachdem da ja eigentlich ein Non-Disclosure-Agreement drüber liegt, würde man ja eigentlich erwarten, dass alle Leute, die das an die Öffentlichkeit tragen, dafür einen Patch links und einen Patch rechts ins Gesicht kriegen. Aber es gab dann wohl auch eine offizielle Stellungnahme von Apple über Funktionen eines überhaupt nicht öffentlichen Betriebssystems, über das man nicht reden darf. Apple ließ dann jedenfalls vermelden, "Our license to include the YouTube app in iOS has ended. Customers can use YouTube in the Safari browser and Google is working on a new YouTube app to be on the App Store." Also die offizielle Begründung ist, es hätte da eine Lizenz gegeben und die wäre halt ausgelaufen und deswegen darf Apple keine YouTube-Anwendung mehr in iOS 6 enthalten haben. Wäre jetzt die Frage, sollte es noch irgendwie einen Notfallfix für iOS 5 geben, wäre die YouTube-App damit auch weg, müsste ja eigentlich, weil die genauso wenig lizenziert wäre. Und die nächste Frage, die es dann aufwirft, warum ist es in iOS 6 in den ersten drei Betas drin gewesen und taucht erst jetzt nicht mehr auf? Meistens davon abgesehen, dass ich die YouTube-App in iOS schon ewig nicht genutzt habe, weil, bis auf, dass es manchmal auf dem iPad nicht funktioniert, dass ich mir ein Video angucke, habe ich eigentlich keine Bauchschmerzen mit YouTube-Videos. Die kann die mobile YouTube-Seite auch auf den Bildschirm zaubern. Und den kann man sich dann auch angucken. Wie meint ihr wohl, komme ich an meine Core-Videos ran? Ja gut, dass dann irgendwie da eine MP3-Datei draus backen, das ist dann nochmal eine Spur komplizierter. Aber auch nur wenig. Aber ja. So, dann gab es YouTube. Da hat der Herr Gruber am Dienstag vermeldet, oder erstmal eine Jeff Jarvis-Meldung genommen. Apple killing YouTube on iPhone just happens to be the last straw. Went into the AT&T store today to begin switch to my Android phone. Was dann die Frage zurückwarf, how do we know Apple killed the iOS YouTube app? What if it is the other way round? Na, weil Google könnte durchaus ein Interesse daran haben, selber eine App im Store zu haben, weil wird die dann schneller aktualisierbar und muss nicht auf Betriebssystem-Updates warten, um überhaupt irgendeine Änderung da reinzubringen. B, wäre das dann Googles Code und Google könnte ganz alleine entscheiden, was der tut. C, Google könnte irgendwie alles rund um Werbung tun, was sie tun wollen. Nicht, dass die mobile Webseite sie da intensiv von abhalten würde bisher. Oder anders ausgedrückt, nö, das muss nicht unbedingt Apple alleine gewesen sein, die da entschieden haben, dass sie die App rauswerfen. Also, mal davon abgesehen, wenn das da tatsächlich eine Lizenzierungsvereinbarung gewesen wäre, da gehören ja immer zwei Seiten dazu. So, und welche Seite da jetzt, oder ob da irgendwie eine Seite gesagt hat, ich würde ja gern noch, die andere Seite gesagt hat, nö, ist genauso wenig bekannt, wie welche Seite das denn hätte sein können. No one outside Google and Apple knows what the previous licensing terms were, and no one knows what terms, if any, were proposed going forward. And for that matter, I don't think anyone should assume that the YouTube experience on iOS is necessarily going to be worse without this app built in. Ich meine, die YouTube-App war, glaube ich, wenn ich mich da nicht böse irre, auf iOS, beziehungsweise damals iPhone OS Version 1 mit bei. Also ist schon echt ewig lange dabei, noch bevor es den App Store gab. So, und da sind jetzt ja 5 Jahre vorbei. Und damit könnte man da durchaus erklären, ja, nee, die dürfen wir jetzt nicht mehr. Ja, ich meine, ist mir letztlich Wurst. Banane. So, dann gab es Hackmodo, wobei das gar nicht Hackmodo ist, sondern Wired-Modo, Hackwired, Hackert. So. Bin zum Blöd zum Tippen. Und die Autokorrektur kann mir natürlich bei meinen eigenen Wortschöpfungen nicht helfen. Und zwar gab es da übers Wochenende, da wurde bekannt, dass der iCloud-Account des Journalisten Matt Honen gehackt wurde. Und zwar nicht über irgendwie Brute Force des Passworts, sondern über zwei Accounts wurden übernommen. Und zwar einmal ein Amazon-Account, wo man da einfach telefonisch anrufen kann und sagen kann, hier, ich bin der und ich habe mein Passwort vergessen. Und können Sie mir denn da gleich mal eine neue Mailadresse und eine neue Kreditkarte mit einrichten? Über die neue Mailadresse und Kreditkarte kann man sich dann eine einen Zugang komplett aufmachen, wo man dann die letzten 4 Ziffern der Kreditkarte mit zu sehen bekommt, die dann wiederum wichtig ist, wenn es darum geht, iCloud-Account aufzumachen, weil für den iCloud-Account hätte Apple als Sicherheitsfrage gerne die letzten 4 Ziffern der Kreditkartennummer. Ups. Also genau das, was Amazon einem gibt, ohne da das als vertrauenswürdig zu erachten, ist das, was man bei Apple brauchte, um da in einen Account reinzukommen. Im Ergebnis hat dann die Person, die da den Account aufgemacht hat, dann via Find My iPhone und Find My Mac iPhones, iPads und Macs, die dummerweise kein externes Backup rumliegen hatten, leer geputzt. Beziehungsweise, wenn es ein externes Backup gab, dann war das in iCloud. Ups. So, Ergebnis der ganzen Veranstaltung ist, kurz danach hat dann Amazon gesagt, okay, also hier das mit den Passwort-Zurücksetzereien via Telefon, da machen wir uns mal Gedanken, wie wir das besser machen. Und aus Apple sapscht dann auch raus, okay, also Passwörter zurücksetzen ist jetzt erstmal nicht. Geht nicht. So, ne, Scherz an der ganzen Geschichte, was einem dabei dann auffallen darf, das Passwort soll angeblich hochsicher gewesen sein. Das hätte wohl auch keiner erraten können. Hat nur nichts geholfen, weil am Passwort vorbei ist immer noch einen Social Engineering Weg gab, in die Accounts reinzukommen. Und nachdem der Amazon Account auf war, der Apple Account quasi free for the taking war. Weil Amazon eben genau die Informationen so rauslässt, die Apple als, na, das kann aber nur der originäre Besitzer des Accounts wissen, betrachtet. Hups. Aber ja. So, Mittwoch habe ich mir hier mal Samkinder reingeklebt von Herrn Gruber. Und zwar, it looks like Apple and Samsung have another thing in common aside from their love of rectangular tablet designs, alleged labor abuses. Und zwar sind da irgendwie Gerüchte aufgekommen, Samsung hätte bei einer Zulieferfirma auch Kinderarbeit. So, was dann die Frage aufwirft, also als die Gerüchte über Apple aufkamen, ging ein Aufschrei durch die Medienlandschaft. Hier gibt es jetzt einen Gerätehersteller, der auch Gerüchte über Kinderarbeit an der Backe kleben hat. Wo bleibt denn der Medienaufschrei? Also, in meiner Filterbubble habe ich ja nicht so viel von mitbekommen. Aber das wird bestimmt an meiner Filterbubble liegen. So, mal ganz davon abgesehen, dass da auch das Gerichtsverfahren Samsung gegen Apple ein paar interessante Details rausfallen lassen hat. Nachdem ich allerdings vor ein paar Wochen irgendwann beschlossen habe, dass diese ständigen Patentkriege mir einfach auch nur noch auf die 12 gehen und ich dann nicht jeden Furz berichten will, habe ich die Meldung einfach nur vorbeischwappen sehen, wo dann ja auch diverse Prototypengeräte aus Apple rausgefallen sind. So frei nach dem Motto, was sie denn so zwischendurch an Designideen auf dem Tisch hatten, wie ein iPhone hätte aussehen sollen. Da sind auch Geräte bei, die dann doch verdächtig aussehen wie das, was wir jetzt schon haben. Die noch vor dem ersten iPhone in der Überlegung steckten. Und es steht auch anzunehmen, dass vielleicht das eine oder andere Design, was da schon auf einem Tisch rumlag, dann in Form der nächsten Generation iPhone uns wieder begegnen könnte. Und die übernächste Generation würde mich auch nicht überraschen, wenn die da auch schon irgendwo mit dabei wäre. Aber ja. So, dann gab es hier am Mittwoch den Reset-Freeze. An Apple worker with knowledge of the situation, speaking on condition of anonymity, told Wired that the over-the-phone password freeze would last at least 24 hours. The employee speculated that the freeze was put in place to give Apple more time to determine what security policies needed to be changed, if any. Also, ja, jetzt kann man nicht mehr übers Telefon bei Apple anrufen und sich sein Passwort zurücksetzen lassen von einem iCloud-Account. Warum er da überhaupt über das Telefon sich das Passwort zurücksetzen lassen konnte. Naja, gut, irgendeinen Weg hilft, ich habe mein Passwort vergessen, wie komme ich denn da wieder ran? Ist schon ganz praktisch. Wobei es ja eigentlich für so eine Fälle ein, ja, dann schicken wir dir an eine Mailadresse, die du uns vorher gegeben hast, eine Mail. Und wenn du die dann bekommen hast, dann kannst du da etwas tun, auf einen Link klicken oder sonst was, um dann dein Passwort tatsächlich resettet zu bekommen. Das, wenn man denn nur diese Möglichkeit drin hat, dann ist es zumindest sicherer, als wenn man einfach so anrufen kann und dann irgendwie genau die Ziffern der Kreditkarte, die Amazon nicht für schützenswürdig hält, angeben muss, um dann in einen Account reinzukommen. Aber So, genau, das war die Fanboy-Ecke. Viel mehr Fanboy-Nachrichten sind mir dann diese Woche nicht über den Weg gelaufen, beziehungsweise habe ich nicht für berichtenswert erachtet. Vorsicht, ich filtere die Nachrichten ja selber. Kommen wir mal bei den Mafia-Meldungen an. Da gab es am letzten Freitag die Hado-Bremse, weil nämlich die neue französische Kulturministerin Aurélie Filippetti in einem Zeitungsinterview angekündigt hat, das Budget der Antipiraterie-Behörde Hadopi zu kürzen. Die von der Vorgängerregierung unter Ex-Präsident Nicolas Sarkozy im Oktober 2010 eingesetzte Behörde habe ihr Ziel nicht erreicht, sagte die Ministerin dem Nouvel Observateur. Ich werde im Rahmen der Budgetverhandlungen fordern, die Zuwendungen für Hadopi für 2012 wesentlich zu kürzen. Einzelheiten werde sie im September erläutern. Ob die Behörde als Ganzes zur Disposition steht, wollte Filippetti noch nicht sagen. Das Schicksal von Hadopi hängt der Ministerin zufolge auch von den Ergebnissen einer Evaluierung ab, mit der die Regierung den ehemaligen CEO des Fernsehsenders Canal Plus, Pierre Lescure, beauftragt hat. Lescure soll den Rechtsrahmen zum Schutz der französischen Kultur im Hinblick auf neue Herausforderungen durch das digitale Zeitalter überprüfen und Vorschläge erarbeiten. Dabei soll der ehemalige TV-Manager mit Filippetti sowie Wirtschaftsminister Pierre Moscovici, Industrieminister Arnaud Montebourg und der Ministerin für digitale Wirtschaft Fleur Pellerin zusammenarbeiten. Die Regierung unter dem neuen französischen Staatspräsidenten François Hollande hatte kurz nach dessen Wahl angekündigt, das Gesetz zur Verbreitung und zum Schutz kreativer Inhalte im Internet sowie die Hadopi auf den Prüfstand zu stellen. Filippetti kritisierte die Behörde als wirkungslos und ineffizient. 12 Millionen Euro jährlich und 60 Beamte ist ein bisschen zu teuer, um 1 Million E-Mails zu verschicken. Weil Leute aus dem Internet gekickt haben sie ja bis heute nicht, soweit ich das mitgekriegt habe. Auch wenn sie da jetzt ja ein paar Verfahren schon beim dritten Strike rumliegen haben, aber ey, da brauchst du dummerweise, gemeinerweise glatt noch ein Gericht, was urteilen muss, dass man auch tatsächlich digital ermordet werden darf. Aber hey, auch der mit der Untersuchung betraute Lescure hält Anschlusssperren für derzeit nicht durchsetzbar. Das ist ein rotes Tuch, sagte er der Zeitung. Allerdings halte er ein Mittel der Sanktionierung für langfristig unverzichtbar. Aber es sollte nicht im Zentrum der Anstrengungen stehen. Wenn wir bei den Strafen anfangen, werden wir scheitern. Vielmehr müsse der Schwerpunkt auf der Entwicklung legaler Alternativen liegen. Von der Hadopi-Behörde erwartet Lescure nun zunächst eine detaillierte Kostenaufstellung sowie einen Bericht über den erzieherischen Nutzen der Maßnahmen. Erzieherischer Nutzen der Maßnahmen, haha. Überhaupt irgendein Nutzen irgendwelcher Maßnahmen, haha. Ja, weil, soweit ich das mitgekriegt habe, sind dann zwar die Tauschbörsennutzungen runtergegangen, aber dafür laden sich die Leute die Dateien dann halt woanders. Es sind nicht viel mehr Milliarden Geld bei den Rechteverwertern eingeflossen. Ja, habe ich mir am Samstag reingeklebt. Ah, am Dienstag gab es dann Irrstrikes. Der irische Datenschutzbeauftragte Billy Hawkes hat nämlich im Streit über das freiwillige System des Providers Earcom Copyright-Verstöße im Internet zu erwidern den Supreme Court des Landes angerufen. Bei dem von Earcom angewandten Three Strikes, bei denen der Zugangsanbieter 3 Warnhinweise bei illegalem File-Sharing verschickt und gegebenenfalls den Anschluss kappt. Nee, nicht bei illegalem File-Sharing, sondern bei der Behauptung von. Gegebenenfalls den Anschluss gehabt, stünden wichtige Fragen der Privatsphäre im Internet auf dem Spiel, erklärte Hawks Stellvertreter Gary Davis laut einem Bericht der Irish Times. Die insolvente Earcom wollte sich zu der Angelegenheit nicht äußern. Die größte irische Telekommunikationsfirma setzte sein System ab Mitte 2010 auf. Hintergrund war ein Rechtsstreit mit den großen Plattenfirmen EMI, Sony, BMG, Universal und Warner sowie der Industrievereinigung Irish Recorded Music Association, IRMA. Im Gegensatz zum irischen Kabelanbieter UPC wollte Earcom nicht gerichtlich klären lassen, ob Three Strikes mit nationalem und europäischem Recht vereinbar ist. Und jetzt meint also der Datenschutzbeauftragte, Moment, dann lassen wir doch mal das oberste Gericht gucken, ob das denn eigentlich passen kann. Allerdings das Ganze nur unter dem Datenschutzgesichtspunkt, was ich ein bisschen dünn finde, weil wenn man es dann schon mal begucken will, dann sollte man es vielleicht aus sämtlichen Richtungen einmal beäugt haben, ob es nicht irgendwo einfach mal gründlich gegen die Verfassung klatscht. Motorflugzeug. Ich hatte in Teil 2 trotzdem keins. Man hat davon abgesehen, dass da, wo ich glaube, dass es nicht zu sehen ist. Ach, da hinten? Ja. So, na, also in Irland, da sieht es für die Three Strikes auch nicht rosig aus. So, dann gab es eine Downloadnahme. Das Geschäft mit digitaler Musik über Downloadportale im Internet beschert der Musikindustrie in Deutschland übrigens wachsende Umsätze. Inzwischen werde hierzulande jeder fünfte Euro aus den Musikverkäufen digital erwirtschaftet, sagte Florian Drücke, Geschäftsführer des Bundesverbandes der Musikindustrie BVMI, laut einer Mitteilung zur Veröffentlichung eines aktuellen Trendberichts für das erste Halbjahr. Danach legte der Umsatz mit Downloads um rund 32% zu. Der Anteil der Downloads am Gesamtmusikverkauf stieg damit von 14,4% im ersten Halbjahr 2011 auf 19,3% im ersten Halbjahr 2012. Am meisten seien dabei Alben nachgefragt worden, die mit einem Anteil von 54,2% mehr als die Hälfte der Download-Umsätze ausmachten. Bliblablub, der Content-Mafia geht es so schlecht, der Content-Mafia geht es so schlecht, der Content-Mafia geht es so schlecht. Na, aus der gleichen Ecke kam jetzt auch irgendwie der Bericht der Axel Springer AG, die nochmal wieder steigende Umsatz- und Gewinnzahlen verkündet hat. Denen geht es noch viel schlechter. Sie brauchen unbedingt ein Leistungsschutzgeld. Ohne Leistungsschutzgeld können sie ja gar keinen Umsatz mehr machen. Und sie werden eingehen. Ja, blub. Am Mittwoch gab es ein Privatplattformverbot. Da haben nämlich private Medienkonzerne ProSieben, Sat1 und RTL ein Gerichtsurteil an den Kopf geschmissen bekommen, dass sie kein gemeinsames Internetportal gründen dürfen, entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf und wies damit eine Beschwerde der Unternehmen ab. Der Richter folgte der Argumentation des Bundeskartellamtes. Demnach würden die gemeinsame Plattform die marktbeherrschende Stellung der Sendergruppen noch verstärken. Auf der Online-Plattform sollten die Zuschauer Sendungen nachträglich ansehen können, so wie das bereits andere Sender einzeln anbieten. Ja, ich meine, die Möglichkeit wäre ja, eine völlig von den Sendern unabhängige Anstalt dahinzusetzen. Zum Beispiel, wenn man denn tatsächlich Qualitäts- und Inhalte hätte. Dann, während der aktuellen urheberrechtlichen Diskussion immer wieder eine deutliche Verkürzung der urheberrechtlichen Schutzfristen gefordert wird, geht der Gesetzgeber nämlich den umgekehrten Weg, habe ich gestern bei Herrn Stadler geklaut, nach dem Referentenentwurf eines 8. Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes sollen die Leistungsschutzrechte des Tonträgerherstellers und der ausübenden Künstler von 50 auf 70 Jahre verlängert werden. Der deutsche Gesetzgeber setzt damit allerdings nur die Richtlinie 2011/77/EU vom 27. September 2011 über die Änderung der Schutzdauer des Urheberrechts und bestimmter verwandter Schutzrechte um. So, für ausübende Künstler und Tonträgerhersteller. Oder anders ausgedrückt, da wird dann einfach mal wieder rückwirkend, werden da Rechte verlängert, was dann die Frage bei mir hinterließ, inwiefern dann eine rückwirkende Rechteverlängerung die Künstler nachträglich motiviert, mehr zu produzieren. Rückwirkend und nachträglich. Eben, gerade nicht. Na, oder anders ausgedrückt, die einzigen, die da real was von haben werden, sind die Rechteverwerter. Die sich nämlich irgendwelche Rechte haben abtreten lassen und die dann noch weiter Geld mitscheffeln dürfen. Na, mal ganz davon abgesehen, ich möchte auch bis 70 Jahre nach jedem Stückchen Programmcode, was ich geschrieben habe, dafür bezahlt werden. Es kann doch nicht sein, dass aus meiner geistigen Umnachtung ich nicht noch bis über mein Lebensende hinaus zehren kann. So, dann gibt's die Nicht-Metro-Meldung vom letzten Freitag. Microsoft hat ja bisher bei ihrem Windows, über das wir nicht reden dürfen, ohne dass wir wegzensiert werden, da die lustige Kacheloberfläche Metro genannt, Metro-Style. Das ist dann wohl auch der Metro AG aufgefallen, die ja auch schon gegen Metrobus als Namen vorgehen wollte, wo ich nicht weiß, wie das ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass hier immer noch Busse rumfahren, die Metrobus dann stehen haben. Und jetzt hat Microsoft also das Problem, Metro darf nicht mehr Metro heißen, sondern Windows 8 Style UI war dann so irgendwie zwischendurch Name. Ich glaube, irgendwie letzter Stand war, soll dann Windows 8 heißen. Weil Windows 8 with Windows 8 klingt ja so catchy. Wie war das? Windows Phone 7 Series TM. Windows 8 Desktop Environment View Series Enterprise Pro Edition. Oder so. Ja. Bei Namen sind die ja schon immer großartig gewesen. So, dann völlig überraschend gibt's da Space-Meldungen. Und zwar, lasst mich nachgucken, 2 Stück. Weil, dezenter Hinweis, irgendwas ist da im Intro, ich weiß auch nicht. MSL, Mars Science Lab alias Curiosity, ist am Montag 7:32 Uhr, habe ich es mitgekriegt, auf der Erde benachrichtigt worden, dass sie gelandet ist. Ist natürlich schon eine Viertelstunde vorher gelandet, weil Signallaufzeit von 15 Minuten heißt, dass die Ereignisse natürlich alle vorher stattgefunden haben. Die Leute im Kontrollzentrum, die da sehr angespannt gewesen sind, hätten sowieso nicht mehr eingreifen können, wenn irgendetwas schiefgegangen wäre, weil sie nämlich frühestens 30 Minuten zu spät gekommen wären mit einem Signal. Aber ja, also MSL Curiosity ist am Montag früh unserer Zeit auf der Marsoberfläche gelandet. In dem originären Video aus dem Kontrollzentrum von JPL gibt es da auch eine Stelle, wo Frau Meadow darauf hinwies, ja, wenn man mal genau hinguckt, da hinten sitzt ein Typ, der fängt an zu jubeln, bevor alle anderen anfangen zu jubeln, weil der auf seinem Bildschirm und in seinem Kopfhörer mitkriegt, dass der Skycrane tatsächlich schon wieder beschleunigt hat, weil er den Rover abgesetzt hat. Und wenn der Skycrane beschleunigt, weiß man, okay, der Rover ist weg. Der ist jetzt irgendwo unten. So, ne? Touchdown confirmed, we're safe on Mars. Jawohl. So, Missionsdauer ist jetzt bummelig 2 Jahre, allerdings in der Vergangenheit haben so manche Mars-Rover, MER, Mars Exploration Rover, Spirit und Opportunity haben ihre 90-Tage Missionslaufzeit geringfügig überschritten. Hüstel. Ja, von daher schauen wir mal, was es dann auch gleich gab. Das ist, glaube ich, auch im Video drinne gewesen, im Intro. Die ersten Thumbnail-Bilder von Hescams. So frei nach dem Motto, sitzen wir irgendwo drauf? Nö, vorne nicht, nö, hinten nicht. Wo die total begeistert waren über ein ziemlich pixeliges 64x64 Pixel großes Bild in Schwarz-Weiß, wo man ein Rad sehen kann vom Rover. Hui! Manchmal sind es die einfachen Dinge, die einen glücklich machen können. Ja, inzwischen hat der Rover den Mast oben schon ausgefahren und mit der Mastkamera einmal um sich rumgeguckt. Da gibt es auch schon Panoramabilder. Also da kommt auch noch was. Dafür nicht ganz so erbaulich, habe ich mir hier am Dienstag reingeklebt, das Russblem, weil nämlich zwei von Russland ins All geschossene Nachrichtensatelliten nach einem Fehler bei der Oberstufe der Trägerrakete Proton-M außer Kontrolle geraten sind. Express-MD2 und Telkom-3 würden vermutlich 6 bis 8 Wochen in der Erdumlaufbahn kreisen und dann abstürzen, meldete die Agentur Interfax unter Berufung auf Raumfahrtkreise. Die etwa 150 Millionen Euro teure Panne erinnert an den Fehlstart einer Proton-M mit einem Nachrichtensatelliten vor fast genau einem Jahr. Haken daran ist, dass ich hier noch nicht mal mehr eine Vermutung gelesen habe, woran es denn gelegen haben könnte. Wenn es wieder die Oberstufe gewesen sein sollte, die dieselbe ist wie bei Progress und Soyuz-Flügen, könnte das wieder einen Impact auf die ISS haben. Wenn es irgendeine andere Komponente war, die nicht bei Soyuz- und Progress-Flügen beteiligt ist, dürfte der Impact sich eher in Grenzen halten können. Aber schön geht anders. So, dann gibt's Deartenschubs, weil nämlich die EU-Justizkommissarin Viviane Reding sich gegen den Wunsch der Bundesregierung gestellt hat, Mitgliedstaaten bei der geplanten europaweiten Neufassung des Datenschutzes mehr Spielraum für den öffentlichen Sektor einzuräumen. Es werde lediglich genau eingegrenzte Sonderregeln für Behörden geben, erklärte die Luxemburgerin gegenüber der Financial Times Deutschland. Sie seien noch stärker als Unternehmen dafür verantwortlich, die Privatsphäre der EU-Bürger zu sichern. Weil irgendwie Deutschland sich da Sonderrechte rausnehmen will, so frei nach dem Motto, aber deutsche Behörden brauchen sich nicht an Datenschutz halten. Ja, da war doch was mit einem Meldedatengesetz. Warum ist das keine gute Idee, wenn man Datenschutzrechte zwar gegenüber allen anderen geltend machen will, aber der Staat sich selber nicht dran halten will? Ich komme gleich drauf. Ja. Also da heißt es so, nee, Sonderlocken für deutsche Behörden gibt's da nicht. So, dann gab's auch noch irgendwann diese Woche die Meldung, der Chaos Communication Kongress vom 27. bis 30. Dezember dieses Jahres wird ausnahmshalber nicht in Berlin stattfinden, sondern in Hamburg. Und zwar im Kongresszentrum hier, was begründet wurde mit, das Berliner Kongresszentrum, das ist ja heftig überlaufen gewesen. Da waren ja keine Plätze mehr, da waren ja schon länger keine Plätze mehr. Da haben wir ja schon vor 2 Jahren das Problem gehabt, dass man da keine Karten mehr kaufen konnte. Letztes Jahr war das Problem auch nicht besser und das hat so dolle wehgetan, dass sie sich dann auf die Suche begeben haben, wo sie denn sonst unterkommen können und festgestellt haben, also in Berlin gibt es keinen Platz, wo man sinnvoll unterkommen kann. Da ist das BCC schon die beste, bestgeeignete Location gewesen. Ist aber halt zu klein. Whoops. So, und ja, da hat wohl Hamburg irgendwie entsprechende Angebote auf den Tisch gepackt. Hier so von wegen hier besonders günstig und mit allem, was man an Support haben wollen kann. Und dann kommt da der Kongress nach Hamburg dieses Jahr, was mir dann wiederum die Möglichkeit eröffnet, dass ich da auch einfach mal wieder vor Ort sein kann, weil im Gegensatz zu Berlin kann ich CCH innerhalb einer relativ überschaubaren Zeit erreichen. Ja, schauen wir mal. Und dann kommen wir bei der wenig erfreulichen letzten Meldung an, das Augdate. Ja, ging erstmal los mit Visusmessung per Automatismus. Naja, rechts 100% schafft der Automat, links hat er sich angestrengt, stets bemühte er sich und ist dann aber völlig gescheitert. Also die 10% habe ich da nicht geschafft mit. Aber nun traue ich irgendwie automatischen Visusmessungen sowieso nicht, all die, weil die rechnen alle nicht mit dem Öl. So, nun, ja. Was es dann aber gab, als sie dann da reingeguckt hat, meinte sie, ja, der Nachstart ist schlimmer geworden. Und jetzt gibt es wohl auch irgendeine Hornhautveränderung, die man da sehen kann von dem Ölbläschen, was immerhin nicht größer geworden ist. Achso, Druck ist mit 18 im Passt-noch-Bereich. Also ja, ne, halt für mich am oberen Ende für ein nicht groß getropftes Auge. Ein groß getropftes Auge wäre es dann vielleicht wieder im grünen Bereich, aber beim nicht groß getropften Auge ist 18 eigentlich schon mehr, als mir eigentlich lieb ist. Aber naja. Also die Hornhaut zeigt auch irgendwie Veränderungen und dann meinte sie so, ja, sie will mich in die Ambulanz überweisen, die sollen doch nochmal nachgucken. Und ich habe mich gewehrt und gewehrt und gewehrt, das hat aber nicht gereicht, da hat sie darauf bestanden, dass sie mich überweist. So, jetzt habe ich im Rucksack eine Überweisung in die Krankenhausambulanz, die ich dann schätzonometrisch am Dienstag wahrnehme. Also zumindest habe ich da keine anderen Pläne rumliegen. Und ja, das eröffnet dann die Möglichkeit, dass da am Ende rauskommt irgendwas zwischen, was wir alles schon mal hatten, nichts, zurzeit keine Therapie empfohlen, über, sie meinte, was von Cortisontropfen könne man gegen die Hornhautveränderung bekommen, bis hin zu am anderen Ende einer OP. So, wo, wenn da eine OP bei rumkommen sollte, meine Wunschvorstellung, Vollnarkose kümmert euch gleich um beide Probleme, holt also das Ölchen da vorne raus und dann könnt ihr den Nachstau auch gleich unter Vollnarkose mit wegkrümeln. Vorausgesetzt, ihr könnt mir garantieren, dass ich durch das Nachstar wegkrümeln dann nicht hinterher mit dem Problem dastehe, dass das Öl ständig nach vorne sapscht. Weil das wäre nicht schön, weil dann wäre ich ja wieder nichts los. So, aber so. Oder anders ausgedrückt, mir kann durchaus passieren, jetzt kommt tatsächlich ein bisschen Präzipitation auf, mir kann durchaus passieren, dass ich nächste Woche dann einen OP-Termin abbekomme. Das heißt, ich kann Stand jetzt nicht dafür garantieren, dass ich nächste Woche am Freitag wieder hier draußen unterwegs bin, wieder was aufnehmen kann. Mir kann natürlich auch passieren, wenn das irgendwie eine reine Ambulante, da einmal hingucken, da einmal kurz Laserblitz, fertig, ist, dass ich dann noch am selben Tag wieder rauskomme. Bloß, ich weiß es halt nicht. Und von daher garantiere ich im Moment für gar nichts. Habe meine OP-Checkliste auch offen gelassen, logischerweise. Wäre schön blöd, die jetzt zuzumachen. Was effektiv heißt, nein, Bandbreite wird erstmal keine verbraucht und nein, irgendwelche Geräte aus irgendwelchen Behältern kommen jetzt auch nicht raus. Da bleibt alles, wo es ist. Und dann werde ich mal sehen. Wow. Ja. Nicht schön. Da hatte ich irgendwie mir Besseres erhofft. Aber ja, nachdem mein Chef am Donnerstag nicht so nett zu mir war, und der mich aber am Dienstagnachmittag zu einem Termin eingeladen hatte, ja, nee, den Dienstagnachmittag werde ich dann schon mal nicht wahrnehmen können, weil wenn ich erstmal im Krankenhaus bin, dann bin ich im Krankenhaus und dummerweise gibt es ja auch keine neue Reservierung. Der blöde Zahn hat ja seine Genehmigung dann auch noch bekommen, die ist am Mittwochnachmittag in meinem Briefkasten aufgeschlagen gewesen. Habe ich dann auch gesagt, das passt mir jetzt gerade nicht so richtig, Töfte, in den Zeitplan. Da habe ich aber gestern dann da in der Zahnarztpraxis noch nachgefragt. Ja, so ein genehmigter Heil- und Kostenplan, der hat eine Haltbarkeitsdauer von einem Jahr. So, der rennt also von alleine überhaupt nicht weg. Den kann ich hinten ans Auge ranlegen und kann sagen, so, wenn das Auge wieder so weit in einem Bereich ist, dass ich da keine OP vor mir liegen habe, dann kann ich mich darum kümmern. Und wenn das Auge noch nicht wieder grün ist, dann fassen wir den blöden Zahn auch nicht an. Der besteht da nicht drauf. Ja, so. Ich weiß jetzt nicht, womit ich rechnen soll. Auf der einen Seite will ich ja gerne die Probleme los. Auf der anderen Seite, ich will eigentlich nicht schon wieder eine OP, beziehungsweise die nächste OP, Nummer 20, steht eigentlich im Kalender, als da darf der Schanz sich wieder einer aussuchen. Im UKE. In 11 Jahren. Weil er seine 15 Jahre ja vorher noch absitzen darf. Ja, sieht nicht danach aus, als würde es darauf hinauslaufen. Aber ja. So, dann kommen wir mal bei was Erbaulicherem. Was viel Erbaulicherem. Nämlich der Musikecke. In der Musikecke habe ich dann in der Kiste von Musik, wo mein Lieblingsschulchor sich drinne tummelt. Die Kiste ist inzwischen übrigens so groß, dass da ein ganzes Jahr an Musik drinne verstaut ist. Ich habe da letztes Wochenende mal ein bisschen Zeit mit Videos verbracht, die ich noch nicht nominiert hatte. Und habe dann festgestellt, ja, also die 5, die mir noch fehlten, um das Jahr komplett voll zu machen, habe ich nachnominiert. Da sind auch ein paar Videos bei, die in der richtigen zeitlichen Reihenfolge schon hätten dran gekommen sein müssen, die aber, nein, nachträglich wieder zurücknominieren mache ich nicht. Vor allen Dingen wollte ich, dass dieser Titel hier an genau dieser Stelle landet. Und zwar Thorin mit What the Water Gave Me von Florence and the Machine. Das Mädel selber, das kann euch dumpf bekannt vorkommen, wenn ihr Folge 318 schon gehört habt. Weil in Folge 318 hat sie sich nämlich als Intro und als ein Outro versteckt. So, und hier gibt es jetzt nämlich die komplette Version von dem Video. In 3 Minuten 40 sogar. Was immer noch arg kurz ist, da hätten wir auch noch mehr draus machen können, aber ja. Und gefolgt ist das Ganze dann von einem alten See-Frank-Podcast vom 22.02.2007, 3 Minuten 15, zum Thema 4. Warum habe ich das wohl vor Wochen, als mir klar war, dass da was mit Krankenhaus kommen könnte, hier schon hingelegt? Ja, das sind jetzt gerade 2 Botschaften in einer Musikecke. Sowas. Ja, genau. Das kriegt ihr dann in 3 Minuten 15 auch nochmal auf die Ohren. Und dann sage ich danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zukommen lassen wollt, könntet ihr das zum Beispiel tun, indem ihr einen Tweet at Comport adressiert. Postkarte, Briefmarke nicht vergessen. Briefmarke habe ich in Unmengen dabei. Ich habe alles dabei. Ich habe Briefumschläge dabei. Die bestvorbereitetste OP ever will nochmal übertroffen werden. Ja, die bestvorbereitetste war die Dezember-OP. Ja, was daran liegt, dass ich den dreckige Wäschebeutel nämlich im Februar nicht dabei hatte. Mhm. So, wie auch immer. Jedenfalls für den Fall, dass ihr mir Feedback zukommen lassen wollt, könntet ihr mir einen Tweet at Comport adressieren, eine Mail an compiblog@gmail.com schreiben oder einen Kommentar ins compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 332 Teil 3 packen. Den ich dann gegebenenfalls erst freischalten muss. Von alleine erscheint da nichts und naja, wie ich schon mal angedeutet habe, wenn ich im Krankenhaus liege, dann habe ich gerade dringendere Dinge zu tun, als Kommentare freizuschalten. Könnte dann also einen Moment dauern, ob ich im Krankenhaus lande oder nicht, das könnt ihr dann im Blog sehen. Oder bei Twitter oder so. Ach, und für den Fall, dass ihr mir irgendwie eine Bewertung bei iTunes zukommen lassen wolltet, wäre ich auch darüber nicht unglücklich, das mal einfach auszudrücken. So, und dann drohe ich damit, dass ich eben nicht weiß, ob ich nächste Woche Freitag wieder rumlaufe und aufnehmen kann. Aber für den Fall, dass ich das nicht kann, dann werde ich das dann irgendwann danach tun, wann auch immer ich das dann wieder kann. Weil so unheimlich lange können die mich im Krankenhaus eigentlich nicht festhalten. Haben sie in der Vergangenheit zumindest nicht. Und da waren es große OPs. Naja, wobei, wenn es Komplikationen gibt, könnten sie mich auch länger festhalten. Wie auch immer, jedenfalls drohe ich dann damit, dass ich eben keine Ahnung habe, wann ich dann wieder was aufnehmen kann. Ich hoffe mal nächste Woche, wenn da nichts dazwischen kommt. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit Thorin, die bei dem Video, das ist das zweite Video, wo sie drauf zu sehen ist, mit knallgrünen Haaren, die sie sich nämlich irgendwie, wenn ich das richtig gesehen habe, bei den YouTube-Kommentaren zu Weihnachten gewünscht hat und bekommen hat. Knallgrüne Haare. Naja, danach gab es dann die rote Haarephase und zum Schluss die blonde Haarephase. Ja, die zweite Hälfte des Schuljahres kann man in Thorins Haarfarben einteilen. Das ist gar nicht so schwer. Ja, wie auch immer, kriegt ihr dann jedenfalls auf die Ohren. Viel Spaß mit dem, was hier jetzt noch hinten dran kommt. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das dann nun genau sein mag, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
like the only kid in the chorus that knew Florence and the Machine when we introduced the song, like mm-hmm. who knew her like already and was like already a fan. So tell us about why you like Florence's music.
Well, when my mom first told me about Florence and the Machine, I didn't even know who they are, but my mom secretly brought me to one of their concerts, and they were awesome. So when I went home that day, I could not get her songs out of my head, and when I watched her on her videos, she really inspired me.
So you are a true individual. Do people make fun of you that you dress differently and that you do your hair differently?
Some people, they like judge me for what I wear and stuff, but I say I don't care.
Why is it so important to be yourself?
Because if you're like everyone else, then you're not you. You're not even like human.
Laura writes, I hate airplanes, but I have to fly a lot anyway. How do I calm my nerves? Why am I scared in the first place?
Laura, I'm with you. Those things scare the crap out of me. And I gotta say, if you do something that involves the possibility of collision while running at around 5 to 8 miles per hour, like football, you wear a helmet, chest pad, thigh pads, all kinds of stuff. You get on a skateboard at around 15 miles an hour and you're down to a helmet, knee pads, and elbow pads. You get into a car going 60, you lose the helmet, you get a chest strap and a lap belt. By the time you get into a tube that travels 30,000 feet above the earth at 300 miles per hour, all you got is the lap belt. And apparently, once you get on the space shuttle, they put you in diapers. Talk about addressing the symptoms and not the disease. I don't even get people who aren't afraid in those situations. It's like they're broken. Those are the people who still have stapler wounds from when they were kids. I wonder if...
Ow!
I think my biggest fear is hearing other people's quotes on fear. You know, a lot more people die in car accidents than they do on planes. Sweet, thanks. Now I'm scared of two things. But at least I feel stupid because my rational mind can't seem to control my goddamn emotions. Come on, let's make a list of everything else that's dangerous. You know, there's nothing to fear but fear. Fear itself. Yeah, that's called recursion, and that would lead to infinite fear, so thank you. Fear comes from that reptilian part of your brain, which isn't exactly known for its subtlety. Kind of like turning a stereo off with a baseball bat. Not exactly delicate. It's left over from a time when things were a little more straightforward. Bigger than me? Check. Fangs? Check. Run like hell. That's why I'm scared of dogs. We domesticated an animal that can kill us. You know they're just as afraid of you as you are of them. Sweet, we're both controlled by the same massive irrational emotion. Come here, terrified dog. Let's play fetch. You're not helping. Then evolution comes along and gives us a rational mind, the ability to conceive of the future and play out scenarios in our minds. But they ran out of wires and the machinery's all gummed up. We're not afraid of all kinds of things we should be, but we are afraid of things like commitment and karaoke. That reptilian head pops up in the weirdest places. When I was young, I was afraid of being different than everyone else. Now I'm afraid of being the same. Just imagine everyone naked. Who came up with that? My rational mind came with a present, fear of death. You should confront your fears. What, by dying? Some people try and pound their fears into submission, try anything to make those thoughts go away. But I say keep your friends close and your enemies closer. Keep close tabs on that bastard and go to every party it invites you to. If you lose sight of it, it can turn into regret, and that is something to fear. I'm afraid right now of what comes next. Imagine that naked. Shut up! I'm afraid of all the could-have-beens. They're growing stronger every day. This show has lots of could-have-beens. And someday I'll have to take them out behind the shed and shoot them. It could have been a show about cooking. Or had like a whole bunch of interviews and stuff. Or cool guest celebrities doing random segments on things like the weather.
Well, as you can see, the wind is howling here. It's extremely uncomfortable for everyone else. And including me. And also, the weather today is that it is Brooklyn. This is what it's like all the time. So stay away. I'm going to warm up in this tanning salon. Hello? Thank you. Good night.